Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wenn die Tage kürzer und die Luft kälter wird, dann steht im Theater Heilbronn alle Jahre wieder das Familienstück auf dem Programm. Es erzählt in diesem Jahr von einer Schneekönigin, deren Kuss Herzen in Eisklumpen verwandelt. Und es erzählt von einem kleinen Mädchen namens Gerda, deren Mut und Herzenswärme diese eisige Welt, in die ihr Ziehbruder Kai durch die Schneekönigin geraten ist, zum Schmelzen bringt. Gut möglich, dass Ihnen dieser Stoff bekannt vorkommt. Ursprünglich ist es ein Märchen von Hans Christian Andersen. Im Jahr 1844 hat er es geschrieben. Seither wurde es in vielen Varianten bearbeitet. Sehr beliebt, auch in Deutschland, ist die Bühnenfassung aus dem Jahr 1938 von Jewgeni Schwarz. Sein Drehbuch zur Schneekönigin wurde in den 1960er Jahren in Russland dann auch verfilmt. Das Theater Heilbronn zeigt nun das Märchen in der Theaterfassung von Jewgeni Schwarz und hat dafür mit Jens Kerbel einen begeisterten Regisseur gefunden.
Es geht um Wärme und Kälte im Herzen. Da sind wir jetzt ganz gegenwärtig, finde ich. Man muss die Wärme im eigenen Herzen entdecken. Das ist so ein bisschen die Moral von dem Stück. Dann kann man viel erreichen und dann kann einem eigentlich so viel im Leben auch nicht passieren. Wir leben in einer Zeit von Ängsten. Ängste bestimmen unser Leben eigentlich viel zu sehr. Und auch das Leben der Kinder wird viel zu sehr bestimmt von Ängsten. Und wenn ich der Angst mit einem heißen Herzen oder einem warmen Herzen gegenübertrete, dann habe ich schon mal ein ganz schönes Stück gewonnen.
Dieser Podcast entführt Sie in die eiskalte Welt der Schneekönigin. Kurze Stückausschnitte werden ebenso zu hören sein wie das Interview mit dem Regisseur und den drei beteiligten Schauspielerinnen Sophie Scherible, Anja Barth und Lisann Hirzel. Ich bin Katja Schlonski, Autorin und Produzentin der Hörbühne, dem Podcast am Theater Heilbronn. Schön, dass Sie dabei sind. Dann stürzen wir uns doch jetzt gleich kopfüber rein ins Märchenabenteuer. Richard Feist hören Sie da als Märchenerzähler.
Auf der Straße war es still. Still. So still, wie es nur im Winter ist. Und plötzlich, wie pfeift der Wind, wie fliegt der Schnee. Und nicht nur vom Himmel fällt er, sondern er wirbelt von der Wand, von der Erde hoch, unterm Tor hervor, von allen Seiten. Ich lief zur Tür und da begann eine Schneeflocke zu wachsen und wuchs und verwandelte sich in eine wunderschöne Frau.
Das war sie.
Und wie war sie angezogen?
Sie war in Weiß, von Kopf bis Fuß. Einen großen weißen Muff hatte sie in den Händen. Ein gewaltiger Brillant blitzte an ihrer Brust. »Wer sind Sie?« schrie ich. »Ich bin die Schneekönigin«, antwortete die Frau. »Wenn du willst, nehme ich dich zu mir. Küss mich, fürchte dich nicht.«
»Ah! Hey, hey!«
Ruhig, Kinder.
Daran bin ich schuld. Ich mache sofort Licht.
Gerda und Kai, der adoptiert wurde, leben bei ihrer Großmutter im hohen Norden, wo auch die Schneekönigin zu Hause ist. Der böse Kommerzienrat ist ihr ein Komplize auf Erden. Als er der Großmutter den Rosenstock abkaufen will, der auch im Winter blüht, stellt sich ihm der kleine Kai mutig in den Weg. Aus Rache, weil er dann nicht kriegt, was er will, schickt der Kommerzienrat die Schneekönigin vorbei.
Wer ist das?
Wer sind Sie?
Willkommen, Fremde, seid nicht bang, auch wenn ihr fragt, wie's mir gelang, dass ich so plötzlich vor euch steh, ich Angst in euren Augen seh. Nur keine Furcht schenkt mir Vertrauen und waget ruhig mich anzuschauen. Kommt zu euch aus verschneitem Land und reicht zum Gruß euch meine Hand. Seit ich habe angeklopft, doch eure Ohren waren verstopft. Vor Furcht, denn just verlosch das Licht, doch euch erschrecken. wollt ich nicht.
Ach was, Sie haben uns nicht erschreckt. Nicht die Spur.
Das freut mich.
Die Schneekönigin, sie lockt Kai von zu Hause fort und lässt sein Herz durch einen Kuss zu einem Eisklumpen erstarren. Dadurch vergisst der Junge seine Familie. Doch seine Schwester Gerda macht sich auf den Weg, ihn zu befreien. Dabei hat sie viele Abenteuer zu bestehen, trifft auf weise Hofraben, eine Räuberbande oder auch eine Prinzessin und ihren Prinzen. Eine Geschichte voller Poesie, ganz nach dem Geschmack von Regisseur Jens Kerbel. Jens, wir kennen dich als Regisseur des Weihnachtsstücks am Theater Heilbronn schon seit langem. Du hast ja schon andere Stücke gemacht, wie Pinocchio, das Dschungelbuch oder Alice im Wunderland. Und auch in der Zusammenarbeit mit Ausstatter Toto stellst du ein bewährtes Team dar mittlerweile. Was macht für dich als Regisseur den Reiz eines solchen Familienstücks aus? Kann man da so richtig in die Vollen gehen?
Ja, ich mache ja auch sehr gerne und häufiger Musiktheater und liebe das, da aus dem Vollen zu schöpfen. Und beim Märchen hat man die Möglichkeit, ähnlich wie beim Musiktheater, groß zu denken und aus dem Vollen zu schöpfen. Und das kann man nicht überall, nicht an jedem Haus, aber hier in Heilbronn kann man das, weil man die Abteilungen auf seiner Seite hat und die alle wie die kleinen Kinder selber daran arbeiten, genauso wie der Toto und ich als kleine Kinder und der Stefan oben, der die Musik macht, auch wie die kleinen Kinder sitzen und versuchen, diese Dinge zu erfinden und in eine Größe zu bringen, eine fantastische. Und da ziehen die Abteilungen hier einfach ganz toll mit. Das ist nicht überall so. Die Wertschätzung hier im Haus ist sehr groß für das Märchen und deswegen mache ich das hier auch so gerne.
Also man braucht womöglich selber auch ein bisschen ein kindliches Gemüt und eine überbordende Fantasie?
Total. Ich bin eins der größten Kinder, die hier rumlaufen. Auf jeden Fall. Und der Toto ist auch eines der größten Kinder. Das ist wichtig. Man muss versuchen, sowas zu erzählen aus den Kinderaugen. Man muss irgendwie ein Grundverständnis in sich finden dafür, wie Kinderaugen gucken. Die gucken nämlich anders als Erwachsenenaugen. Und man muss natürlich, weil es ein Familienstück ist, auch immer ein bisschen die Erwachsenenbrille aufhaben, weil man das ein bisschen einbauen muss. Ne? Ein bisschen für alle zusammenziehen, dass alle Spaß haben.
Aber so ein bisschen machst du es auch immer für die eigene Tochter.
Ich mache das eigentlich immer für die eigene. Ich mache fast alles im Leben für die eigene Tochter. Es ist tatsächlich so. Ich gucke dann ganz oft, ich versuche durch ihre Augen zu gucken.
Wie alt ist sie jetzt?
Die ist jetzt 9.
Nun gibt es ja ganz viele Variationen dieses Stoffs von Hans Christian Andersen in Dänemark. Da hat man den ursprünglich gar nicht so gemocht, gar nicht geschätzt und war der Meinung, das ist viel zu kompliziert für Kinder. Dieses Kunstmärchen, ein Abenteuer in 7 Geschichten, ist an dieser Kritik was dran?
Ja, es ist komisch, dass es gibt mehrere Kunstmärchen, die wahnsinnig erfolgreich geworden sind bei Kindern. Die Schneekönigin ist eins davon. Die kleine Meerjungfrau ist ein anderer Stoff. Ist auch ein Kunstmärchen. Die Schöne und das Biest ist auch ein Kunstmärchen. Diese Stoffe haben natürlich immer einen Zugang zu Erwachsenen, scheinen aber die Kinder auf eine ganz besondere Art und Weise auch zu faszinieren und zu bekommen. Ich habe selber ein Faible für diese Märchenart. Pinocchio fällt ja auch in gewisser Weise da rein, genauso wie Alice im Wunderland. Die kommen aus anderen Erzähltraditionen, aber im Grunde ist es ein Kunstmärchen auch.
Die Bühnenfassung der Schneekönigin von Jewgeni Schwarz, die ist ja aus dem Jahr 1938 und greift nur ein paar Grundstrukturen des Originals von Andersen auf. Also diese Geschichte mit dem zerbrochenen Spiegel und mit den Glassplittern, das ist ja alles gar nicht mehr in dieser Fassung vorhanden. Durch den russischen Film 1967 ist die Schneekönigin dann eigentlich erst richtig bekannt geworden. Und da hat Jewgeni Schwarz ja das Drehbuch geschrieben. Wie erklärt sich denn dieser Durchbruch dieses Märchenstoffs durch den Film?
Naja, das ist ja ein sehr politischer Stoff, den er geschaffen hat als Autor. Das merkt man in dieser Fassung tatsächlich auch noch. Ich habe sie natürlich familientauglicher gemacht und viele Dinge sind aus einer historischen Sicht zu verstehen. Viele Dinge davon verstehen wir heute nicht mehr so. Das muss man ein bisschen übersetzen. Aber ich glaube, der Erfolg hat einfach damit zu tun, dass das ein defätistisches Werk war, was Jewgeni Schwarz geschrieben hat und sich gegen die Strukturen in der Stalinzeit gewandt hat. Und dadurch ist es auf fruchtbaren Boden gefallen.
Woran liegt es, dass diese Fassung von Jewgeni Schwarz, diese Bühnenfassung, immer noch so populär ist und auch an vielen deutschen Theatern immer wieder gespielt wird?
Sie ist sehr poetisch auf eine Art und Weise. Sie hat einen großen Witz und sie ist sehr erdig. Erdig heißt so viel wie Sie schaut auf die einfachen Leute. Und das macht es, das ist natürlich auch ein politischer Ansatz, die einfachen und die hochgestellten Leute gegeneinander zu stellen. Ich glaube, da geht auch eine Faszination von aus immer noch. Ich meine, wir gehen diesen Zeiten immer mehr wieder entgegen, dass es eigentlich nur noch diese beiden Schichten gibt, die Hochgestellten und die Tiefgestellten. Die Masse an Tiefgestellten wird ja immer größer und die Zahl von Hochgestellten wird immer geringer. Ich glaube, das ist so, ja, die Schere ist da und ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass dieser Stoff noch so populär ist. Ich finde, in der Stückfassung gelingt es dieser Fassung am meisten, den Geist von Andersen irgendwie zu transportieren. Das ist das, was mich daran auch fasziniert hat. Natürlich ist dieses Bild mit dem zerbrechenden Spiegel ein wunderschönes Bild bei Andersen. Es ist auch ein bisschen schade, dass das nicht vorkommt, also in der Textfassung. Wir haben das versucht, im Bühnenbild ein bisschen einfließen zu lassen, das Motiv. Das war so ein bisschen ein Wunsch von mir, dass das vorkommt. Es gibt einen großen Spiegel bei uns auf der Bühne auch. Und das ist natürlich der Urerzählung von Andersen geschuldet. Folgt man der aber jetzt zu sehr in einer Stückfassung, wird es zu kompliziert und verliert zu viel Fleisch. Das ist ein Phänomen, was ich auch festgestellt habe bei Stoffen wie Die Schöne und das Biest. Da gibt es einige Fassungen, die der Urfassung sehr folgen. Die funktionieren auf der Bühne einfach nicht so gut.
Sophie Scherible, die Gerda, ist deine zweite Rolle in deinem neuen Engagement hier am Theater Heilbronn. Hast du selber die Schneekönigin als Kind mal gelesen oder gesehen?
Ich habe die einmal gesehen im Residenztheater. Und da hat der Vater eben von meinem damaligen ersten Freund mitgespielt. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber sonst, glaube ich, habe ich noch nichts. Also ich meine, abgesehen vom Disney-Knockoff. Aber sonst habe ich, glaube ich, nicht so viel Berührungen gehabt mit der Schneekönigin.
Hättest du dir damals vorstellen können, dass du die Rolle der Gerda mal spielst?
Weiß ich gar nicht. Nicht unbedingt. Also das war nicht das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich es gesehen habe.
Und hast du denn ein Bild von der Gerda im Kopf gehabt, von vornherein? Also was macht dieses Mädchen aus?
Naja, also natürlich, dass sie sehr gefühlsorientiert ist, sehr neugierig und eben auch sehr mutig und sich viel traut. Auch ein bisschen frech ist, glaube ich.
Also es ist eigentlich eine sehr starke Figur. Glaubst du, das ist ein Zufall, dass Gerda eben ein Mädchen ist?
Naja, nee, also es sind ja im Stück sind viele weibliche Heldenfiguren, Heldinnenfiguren. Und es ist natürlich einfach wahnsinnig schön und abwechslungsreich, mal eine Heldin zu haben. Vor allem in Kindergeschichten. Weil ich glaube, das sind ja meistens dann doch die kleinen Jungs, die dann retten.
So ein Weihnachtsstück als Schauspielerin zu spielen, das erscheint von außen zunächst mal als großer Spaß, aber ich glaube, es ist auch eine große Kraftanstrengung mit vielen Vorstellungen, vielen schnellen Umzügen und einem durchaus anspruchsvollen Publikum. Wie empfindest du das?
Ich freue mich super aufs Märchen. Ich finde das für mich als Berufsanfängerin extrem toll, mit einem Märchen anzufangen, weil die Kinder eben so ehrlich sind. Und weil so viel Spaß auch bei den Proben mit dabei ist, so viel Quatsch, man kann so viel ausprobieren. Und es ist sehr anstrengend, ja. Ich finde es vor allem auch anstrengend, ein Kind zu spielen. Die springen oft rum, rennen rum. Und das ist schon nochmal was anderes als beim Fiasco, wo dann doch viel gestanden wird und gesprochen.
Also es ist tatsächlich auch körperlich sehr anstrengend.
Ja, genau. Es ist körperlich auch sehr anstrengend.
Nun hat dieses Märchen, wie so viele andere Märchen auch, ja einen moralischen Kern. Es geht um Freundschaft, es geht um Mut, es geht um menschliche Wärme. Und am Ende wird dann ja auch tatsächlich alles gut. Für wie wichtig hältst du dieses Mutmachen im Theater?
Dieses Wärme und in einer Welt, die sehr kalt ist, finde ich sehr wichtig, weil man ja doch merkt, dass hin und wieder, vor allem im Erwachsenenleben, sehr viele Leute mehr auf sich fokussiert sind und oftmals die Außenwelt ganz vergessen oder ihre Mitmenschen. Dieses Auftauen finde ich schon sehr wichtig zu erzählen.
Mit Mut machen meine ich, Mut zu machen, sich tatsächlich auf einen eigenen, selbstbestimmten Weg zu begeben?
Ja. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die einen Beruf ausüben, den sie sich selbst ausgesucht und erkämpft haben. Also natürlich finde ich das wichtig, weil das ja auch irgendwie, ich wollte schon lange Schauspielerin werden und das war dann, im Endeffekt bereue ich es nicht und bin mir sehr dankbar drum, dass ich den Weg gewählt habe, den ich wollte und nicht der mir irgendwie die Gesellschaft gesagt hätte, dass gut wäre. Aber natürlich braucht es auch immer sehr viel Mut. Ich bin öfters vorsprechen gegangen, bevor es dann geklappt hat und auch jetzt wieder öfters vorsprechen gegangen, bevor es geklappt hat. Und es braucht viel Mut, da weiterhin dran zu glauben, zu arbeiten und sich nicht selber davon runterkriegen zu lassen.
Also hast du selber auch ein bisschen was von Gerda?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hat irgendwie ein bisschen was von Gerda. Ja.
Mut machen, eben auch den eigenen Weg zu gehen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Meine nächste Gesprächspartnerin geht diesen Theaterweg schon ein bisschen länger. Sie spielt gleich drei Rollen. Anja Barth ist auch Gast am Haus und spielt die Großmutter, eine Krähe und die Räuberhauptmännin. Kommst du da ins Schwitzen oder sind diese Rollenwechsel doch eher gemächlich?
Tatsächlich haben wir relativ viel hinter der Bühne zu tun und so mit Auf- und Abgängen und Umzügen. Da kommt man schon ganz schön ins Schwitzen, ja, tatsächlich.
Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was passiert da genau hinter der Bühne?
Ja, also es gibt ja auch Auftritte aus der Unterbühne, das heißt, man muss nach unten natürlich, Umzüge finden in den Seitengassen statt. Ich komme als Großmutter von unten, gehe dann oben ab, muss wieder nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben, wieder nach unten, habe sehr viel Kostüm an, es spielt ja teilweise auch im Winter, das heißt, die Kostümausstattung ist sehr intensiv und sehr gewaltig und große Pelzmäntel und Tücher und alles Mögliche. Das heißt, man hat eine ganze Menge mit sich rumzutragen, genau.
Aber hinter der Bühne sind dann auch viele Helferlein, die also anziehen helfen, die frisieren helfen.
Genau, also die Maske und die Requisite und die Garderobe, die tun natürlich ihr Bestes. Die werden uns da von oben bis unten aus- und ankleiden, damit es auch sehr schnell geht und wir rechtzeitig wieder auf der Bühne sind.
Wie schwierig ist das für dich, so von einer Rolle in die andere zu switchen?
Das ist okay. Also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen und tatsächlich liebe ich das, so verschiedene Sachen in einem zu spielen und viele Brüche zu haben, sehr viele Figuren, Rollenwechsel auch zu haben und versuche dann meistens auch über eine Stimme oder eine Körperlichkeit ranzugehen, dass die auch sich sehr gut voneinander unterscheiden.
Also dass man gar nicht merkt, dass du das bist, wahrscheinlich von der einen zur anderen Rolle.
Das wäre ideal, genau. Die Kostüme sind natürlich eben auch sehr intensiv. Das heißt, die machen natürlich einen großen Teil aus. Das heißt, von Großmutter auf Krähe wird man hoffentlich mich dann gar nicht mehr erkennen.
Was bedeutet es für dich überhaupt, Weihnachtsmärchen zu spielen?
Ich liebe das, vor Kindern zu spielen. Ich mache sehr, sehr gerne Kinderstücke oder auch Familienstücke. Ich finde, Kinder sind ein zauberhaftes Publikum und sehr authentisch. Man darf bei Weihnachtsstücken oder Familienstücken oft kreativer sein, viel mehr ausprobieren, viel mehr, sag ich mal, auch zu zaubern. Also sowohl als Schauspieler als auch im Bühnenbereich oder so, da ist einfach oft mehr los. Das liebe ich.
Nun ist ja Märchen nicht gleich Märchen. Was zeichnet für dich diese Schneekönigin von Jewgeni Schwarz aus?
Das ist eine wunderbare Reise von einem Mädchen in dem Falle, also an einem Kind, der so auf der Suche nach, also nicht nur nach Kai ist, sondern eben auch ihrem Platz im Leben ist. Das heißt, sie wird so ein Stück weit erwachsen in diesem Stück. Also sie reift heran. Am Anfang ist sie sehr zögerlich und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Und sie wird einfach durch diese Suche, durch diesen Weg, den sie geht, sehr stark und sehr mutig. Und ich finde, das ist eine wunderbare Aufzeichnung von einem Lebensweg oder einem Kindheitsweg von einem kleinen Person, die so in die Welt hinausgeht. Auch, also nicht nur real, sondern auch sinnbildlich.
Und ein ganz wichtiger Teil dieser wunderbaren und manchmal auch unheimlichen Reise ist eben auch die Schneekönigin. Lisann Hirzel, wir sehen dich als Gast in der Titelrolle des Stücks als Schneekönigin. Wann bist du denn diesem Märchen zum ersten Mal begegnet?
Oh, das ist tatsächlich schon sehr lange her. Wir hatten diesen Film, diesen alten, zu Hause. Das heißt, ich kenne das schon sehr lange als Film und wusste aber nicht, dass es ein Theaterstück eigentlich ist oder eine Geschichte. Und dann
Jewgeni Schwarz hat ja dann das Drehbuch später geschrieben. Genau. Das Bühnenstück war zuerst da.
Ja, genau.
Du wirst auf der Bühne ziemlich spektakulär daherkommen, gleichzeitig vom Publikum, aber auch als die Böse im Stück wahrgenommen werden. Hast du damit Erfahrung? Wie fühlt sich das auf der Bühne an, sozusagen die Buhfrau zu sein?
Da habe ich tatsächlich noch keine Erfahrung. Das ist mein erstes Mal als die Böse. Bis jetzt waren es immer die HeldInnen im Stück. Aber es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also da auch dann da reinzuwachsen, jetzt auch durch die Produktion, das macht auf jeden Fall Spaß.
Da werden viele Reaktionen kommen aus dem Publikum. Bist du darauf eingestellt?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch schön. Also sagen wir jetzt mal, auf der Bühne habe ich damit nicht so viel Erfahrung, aber wir hatten in Chemnitz, haben wir jedes Jahr so eine Geisterbahn für die Kinder gemacht und da schon ein bisschen zu gruseln und so, das macht auf jeden Fall auch Spaß.
Also es macht dir Spaß, die Kinder ein bisschen zu gruseln, höre ich daraus.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass Angst ein wesentlicher Teil ist, um erwachsen zu werden und aufzuwachsen und das zu lernen, wie man damit umgeht.
Gibst du denn deiner Schneekönigin auch einen menschlichen Kern? Also was ist das für eine Frau, die vermeintlich so kalt und hartherzig daherkommt?
Wir haben uns tatsächlich entschieden, dass das so ein bisschen eine Wesenhaftigkeit eher hat. Das Einzige, womit man das vielleicht ein bisschen vergleichen kann, ist, dass es der Sage nach gibt es ja auch Feen, die Kinder stehlen, weil sie selber keine Kinder haben können. Und da kommt vielleicht so etwas dazu, dass man sagt, die will Mutter-Kind spielen. Aber jetzt zu sagen, die kann keine Kinder bekommen und deswegen hat sie eine menschliche Eigenschaft, ich will gerne ein Kind bekommen und kann das nicht, das ist es weniger, sondern es ist halt ein Spiel. Es ist alles ein Spiel.
Ja, es ist alles ein Spiel und es will gelenkt sein. In diesem Fall von Jens Kerbel als Regisseur. Welche sind nun die theatralen Mittel, mit denen man in diesem Fall ein sehr junges Theaterpublikum erreicht? Hat sich das im Verlauf der Jahrzehnte vielleicht auch ein bisschen gewandelt?
Das fällt mir ganz schwer, das zu beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, natürlich müssen wir es aktualisieren, in dem Sinne, dass viele dieser Konflikte, die drinstehen, in einer anderen Form heutzutage da sind. Muss man nicht auf Teufel komm raus aktualisieren, aber man muss das ganz vorsichtig justieren, dass es für die Kinder verstehbar und lesbar wird. Das ist wichtig, ja. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht so eine richtige Antwort drauf.
Ich meine, die Sichtweisen sind sicher andere geworden. Und trotzdem, es gibt ja diese ganzen berühmten Bücher, Kinder brauchen Märchen oder so. Also der Kern ist ja der geblieben, ne?
Ich sage ja immer auch, ja, Kinder brauchen Märchen ist ein gutes Stichwort. Ich sage auch immer, Kinder brauchen Monster. Es gibt auch ein Buch, das so heißt, das sich tatsächlich damit beschäftigt, mit dem Wert von Angst bei Kindern. Also nicht, dass wir denen jetzt wahnsinnige Angst machen wollen, das will ich überhaupt nicht. Aber den Spaß am Fürchten, den will ich natürlich vermitteln. Den haben die meisten Kinder. Man muss sie dann immer wieder behutsam auffangen. Aber eigentlich haben sie großen Spaß daran, wenn sie sich ein bisschen gruseln können. Und das bietet dieser Stoff natürlich wirklich. Diese Schneekönigin ist schon eine beeindruckende, bösartige Figur, die Kinder sehr beunruhigt, glaube ich.
Also da darf man auch gerne mal die Luft anhalten. Aber der Humor ist besonders wichtig, den hast du auch schon hervorgehoben.
Der ist wichtig, der ist auch in der Fassung von Schwarz eben auch schon angelegt. Die trifft auf eine Räubertruppe, die sehr, sehr merkwürdig ist. Also die sind nicht wirklich gefährlich. Also da von denen geht nicht wirklich eine Gefahr aus. Sondern es ist eine Art von Kommune aus dem russischen Gedankengut. Eine Art von Kommune, die irgendwie da versuchen, den Reichtum abzugraben. Wir haben in der Vorbereitung immer gesagt, das ist ein Saunaverein. Das sind Leute, die sich in der Sauna treffen. Bei uns ist das ein großer Berg von Gold. Und die sagen immer, Gold ist Wärme und Wärme ist Gold. Und die holen sich das ganze Gold in ihre Höhle und dadurch die Wärme aus der Welt gezogen so ein bisschen und fühlen sich da unten pudelwohl und versuchen ihre Geschäfte zu machen. Sie sind aber nicht wirklich eine gefährliche Truppe.
Wie wichtig ist das, so eine Identifikation des Publikums auch herzustellen mit diesen Rollen, die da auf der Bühne gezeigt werden?
Mir ist es total wichtig auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich mag das Stück besonders gerne, weil das Stück besteht vollständig aus Heldinnen. Es sind nur Heldinnen, die wirklich, ja, wirklich handelnden Figuren. Ob das jetzt auf der guten Ebene ist, wie die Gerda, die das Richtige tut, die über sich hinauswächst und mutig wird. Die ist die Kleinste. Ihr Bruder geht verloren und sie tut alles Mögliche, alles, was in ihrer Macht steht, um ihn wiederzufinden, um ihn zu retten. Ist auch eine schöne Geschichte über alte Menschen und junge Menschen. Sie übernimmt die Verantwortung in der Familie. Die Großmutter kann das nicht mehr. Die Großmutter kann nicht den Kai suchen gehen, da ist sie zu alt für. Deswegen geht die Gerda los und macht sich gleichsam Sorgen, dass sie die Großmutter alleine gelassen hat. Aber er hat eben das feste Ziel, den wiederzufinden. Na, dann gibt's auf der anderen Ebene natürlich noch andere Arten von Heldinnen. Das Räubermädchen, auf das sie trifft. Eine furchtbare Person eigentlich. Die Tiere quält. Diese irgendwie ein Panoptikum von Tieren sich sammelt. Die aber ein einsames Mädchen ist. Die eigentlich eine Freundin sucht und braucht. Die auch über sich hinaus wächst und einen großen Schritt vollzieht und sagt, erst vereinnahmt sie und will sie behalten als weiteren Teil ihres Panoptikums. Dann kommt aber die Entscheidung von ihr, nein, ich lass dich gehen, du musst deinen Bruder suchen. Auch da ist ganz viel, ja, Bewusstseinswerdung drin. Das ist so ein Coming-of-Age-Motiv.
Räubermädchen, gestatten Sie mir zwei Worte mit Ihrer neuen Freundin zu wechseln.
Ich hasse das, wenn meine Freundinnen mit Fremden heimlich tun. Fahr zur Hölle.
Wie?
Eins.
Hören Sie.
Zwei.
Das ist doch.
Drei. So, das wär's. Ich hoffe, jetzt stören uns die Erwachsenen nicht mehr. Ich hasse das. Aber du, Gerda, gefällst mir wirklich sehr gut. Gib mir deinen Pelzmantel. Freundinnen müssen doch teilen. Bist du jetzt traurig?
Nein. Ich habe nur Angst. Ich erfriere, wenn ich in das Land der Schneekönigin komme.
Keine Angst, Mädchen. Da fährst du nicht hin. So einen Blödsinn zu reden. Ich hasse das. Wir haben uns doch gerade erst angefreundet. Und schon willst du wieder wegfahren. Ich habe eine richtige Tierschau. Ein Rentier, Tauben, Hunde. Aber du gefällst mir am besten, Gerda. Das Rentier ist hier. Ich zeige es dir. Mein Rentier kann prima reden. Es ist ein seltenes Rentier aus dem Norden.
Aus dem Norden?
Ja, gleich zeige ich es dir. Ey, du, komm raus. Na, wird's wohl. Es hat Angst. Sag doch mal was. Es schweigt. Es spricht nie sofort. Die aus dem Norden sind schweigsam. Da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen.
Ich will es etwas fragen. Rentier, weißt du, wo das Land der Schneekönigin ist?
Ach, das weißt du ja.
Nun spielst du ja nicht nur die Schneekönigin, sondern bist auch in anderen Rollen zu sehen. Also zum Beispiel in der Rolle des Räubermädchens. Und dieses Räubermädchen, das hat ja schon Astrid Lindgren zur Vorlage genommen für ihre Ronja Räubertochter. Hast du dich daran auch ein bisschen erinnert?
Ja, da ich das tatsächlich auch schon gespielt habe, vor 3 Jahren, glaube ich, habe ich aber versucht, da was anderes ein bisschen zu finden. Weil ich glaube auch, dass bei der Ronja ist sehr viel Naivität und auch ein sehr großer Lebensdurst, um zu entdecken, dabei. Und ich glaube aber, dass bei dem Räubermädchen eher so ein bisschen was wie ein Überdruss mitschwingt und vielleicht auch eine nicht ganz so naive, reine Suche nach dem Spaß.
Das sind nun ganz unterschiedliche Rollen, die du spielst. Wie grenzt du die voneinander ab?
Also zuerst hatte ich da so über eine Polittheorie ein bisschen etwas, weil ich mir so dachte, die Schneekönigin, die steht so ein bisschen für vielleicht so ein kommunistisches Regime. Dann hat man die Räubertochter, die die Anarchie irgendwie feiert und reinbringt und natürlich die Prinzessin als Monarchin, die halt da reingeboren ist und nie etwas anderes kannte. Und jetzt kommen dann halt so Spielsachen dazu, wo man dann zum Beispiel die Prinzessin, die dann einen kleinen Sprachfehler hat. Und dann, also bei der Schneekönigin und der Räubertochter ist ja schon ein Altersunterschied auch dabei und dann geht das eigentlich ganz gut.
Dieses Eintauchen in die verschiedenen Rollen wird ja unterstützt von einem tollen Bühnenbild einmal, dann auch von den Kostümen, von Musik, vom Licht. Werden da nicht nur die Kinder, sondern auch die Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich davon mitgerissen?
Ich denke auf jeden Fall. Also gerade bei der Schneekönigin probe ich im Moment einfach in so einem Kleid. Und das wird ja aber eine Riesenaufmachung sein, die auch ganz komplett anders wirkt. Auch für die Kolleginnen dann auf der Bühne. Also da bin ich dann auch gespannt, was das mit mir macht und mit denen.
Da fühlt man sich dann auch ganz anders.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das fängt an bei den Schuhen bis über teilweise auch Requisiten, die man dann halt noch dazu kriegt. Heute habe ich jetzt zum ersten Mal mit der Originalrequisite beim Räubermädchen mit dem Gewehr gespielt, was einfach doppelt so groß und dreimal so schwer ist. Und das ist natürlich was ganz anderes. So.
Und die Schneekönigin, wie wird sie ausgestattet sein? Verrätst du uns ein bisschen was schon?
Sagen wir mal so, es wird grandios und viel Kostüm und sehr heiß drunter, auf jeden Fall.
Das will auch erstmal bewältigt sein, ne?
Ich bin gespannt, ja, wie das dann so ist.
Was das Bühnenbild und die Ausstattung betrifft, da möchte ich doch auch beim Regisseur noch einmal nachhaken. Es gibt nun tatsächlich diesen Theaterzauber und der Ausstatter deiner Heilbronner Inszenierung Toto, der ist nun wirklich bekannt dafür, dass er damit auch nicht geizt, mit Zauber, mit Opulenz. Was magst du uns schon darüber verraten?
Ganz tolle Eislandschaften kann ich verraten. Und wenn ich da drauf gucke, dann fühle ich mich tatsächlich wieder fest im Caspar-David-Friedrich-Jahr angekommen.
Eismeer.
Das Eismeer, ja. Das ist ganz schön, das ist so eine Geschichte. Toto und ich haben ja, die letzte Produktion, die wir zusammen gemacht haben, war in der Klosterruine in Eldena, auch von Caspar-David-Friedrich gemalt. Da haben wir zusammen Romeo und Julia gemacht. Und jetzt kommen wir hier nach Heilbronn und bringen ein bisschen Caspar-David-Friedrich mit auf die Bühne. Ich finde das ein tolles, ein wahnsinnig starkes Bild und das findet sich hier in der Bühne natürlich auch so ein bisschen wieder.
Und für die Liebe zum Detail ist Toto auch bekannt?
Natürlich, auch das. Da muss man als Regisseur oft mit umgehen, wenn dann noch plötzlich noch neue Sachen kommen und dann muss man, wie baue ich das jetzt ein und so. Aber das ist halt schön, ne? Da befruchtet man sich gegenseitig und das macht es dann auch letztendlich aus.
Im Vorfeld war auch die Rede von alten Theatertechniken. Wie ist das zu verstehen?
Naja, also es ist natürlich, die Bühne funktioniert ein bisschen wie eine Barockbühne, ne? Mit Dingen, die reinkommen, reinfliegen, rausfliegen. Das ist mit Bühnenpodesten, die sich heben und wieder senken. Das ist so eine klassische Bühnenmaschinerie, die man benutzt, und um große Bilder entstehen zu lassen.
Diese magische Atmosphäre, diese Welt der Schneekönigin wird ja auch unterstützt von der Musik. Und da gibt es auch wieder eine bewährte Zusammenarbeit, nämlich mit Stefan Ohm. Nun werden manche ja gerade im Zusammenhang mit der Schneekönigin vielleicht auch bereits Melodien im Ohr haben. Denn es gibt ja dieses Musical, es gibt diverse Vertonungen. Davon setzt ihr euch ab. Was plant ihr?
Total setzen wir uns davon ab. Wir müssen eine eigene Melodie finden für unser Stück. Das haben wir auch getan. Das Ganze hat tatsächlich, kommt aus verschiedenen Genres. Manchmal fühlt man sich wie bei Alan Menken in einem Disney. Manchmal fühlt man sich aber auch wie bei Kurt Weil, wenn der Märchenerzähler eine Art Moritat singt. Aus dem ganzen Kanon bedienen wir uns und singen nicht Let It Go. Also das ist natürlich das, gegen das wir auch anarbeiten. Der Stoff hat eine Art von Umdeutung erfunden durch Anna und Elsa, was ich gar nicht kritisieren will, weil ich das ganz toll finde. Ich finde die Umsetzung in diesen Eiskönigin-Filmen ganz toll. Die berühren mich auch sehr. Sie haben aber, die übernehmen im Grunde ja nur das Grundmotiv von Andersen. Und das sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht erwarten, die kommen. Ja, das ist schon eine andere Geschichte, aber es hat viel damit zu tun. Man kann viel auch von Anna und Elsa in der Schneekönigin, in der echten Schneekönigin entdecken.
Die Schneekönigin von Jewgeni Schwarz als Familienstück zur Weihnachtszeit am Theater Heilbronn. Regie Jens Kerbel, Ausstattung Toto, Musik Stefan Ohm. Eine hintersinnige Märchenwelt zum Ein- und Abtauchen für Klein und Groß. Den Kern der Geschichte fasst Jens Kerbel noch einmal für uns zusammen.
Man muss die Wärme im eigenen Herzen entdecken. Das ist so meine Auffassung zum Leben auch. Und wenn wir dann gucken, was in der Welt so passiert, würden wir das häufiger beherzigen tatsächlich, dann wären wir ein ganzes Stück weiter, glaube ich. Da haben wir uns leider ein bisschen von weg bewegt.
Nun bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören beim Theaterpodcast. Das war mittlerweile Folge 78 der Hörbühne. Zwei weitere Folgen planen wir noch vor Weihnachten. Mario und der Zauberer nach der Novelle von Thomas Mann wird Thema sein, ebenso wie die Imaginale, das internationale Figurentheaterfestival, das Anfang Februar stattfindet. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.